Okay, jetzt geht's. Schauen wir mal, wie weit wir miteinander kommen. Schön, eure frischen und erwartungsvollen Gesichter zu sehen. Wir sind auf einer spannenden Entdeckungsreise von den Grundlagen des christlichen Glaubens. Heute bereits schon zum 10. Mal, nämlich zum Römerbrief. Und es ist ja zugleich jetzt das letzte Mal dann vor der Adventspause ab. Nächsten Sonntag ist dann die Serie zwischengeschoben. Der König kommt, der Coming Soon Edition. Freuen wir uns sehr drauf. Vielleicht ist es dir auch so gegangen, dass du neu von der enormen Hoffnung vom Evangelium von Jesus Christus erfasst worden bist in diesen vorherigen 9 Mal. Und dass dir Lasten abgefallen sind, weil du erkannt hast, dass es nie die Idee war, wie dem Bild von dem Feuer, das einfach nur raucht, dass es nie die Idee war, dass du versuchst, dich selber zu optimieren. Hoffentlich hast du auch erfasst im Verlauf dieser Serie, dass, wenn du zu Jesus gehörst, er in dir und du in ihm bist und dass du dann erlöst und gerecht gesprochen bist. Und dass du dadurch nicht nur kannst von Gott bestehen, sondern dass du von ihm vollständig angenommen bist. Und jederzeit zu ihm kannst kommen. Und dass er ganz genau weiß, wie es um dich steht und was du brauchst. Er kennt all mein und dein Versagen. Zu kurz kommen, nicht genügen. Und er hat trotzdem ein volles Ja zu dir und zu mir. Weil es ihm nicht um unsere Leistung oder gar unsere Gerechtigkeit geht, sondern um das Werk von Jesus Christus. Von Weihnachten über Ostern bis Pfingsten. Um das Werk von Jesus Christus. Und wenn du zu Christus gehörst, dann bist du Trägerin und Träger von seiner Gerechtigkeit. Und musst nicht mehr an deiner eigenen basteln. Und du hast Anteil an seiner Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist. Heute haben wir einen weiteren Höhepunkt vor uns aus der Serie. Der Sonntag hat schon einige Höhepunkte parat gehabt. Ein weiterer Höhepunkt aus der Serie ist Kapitel 12. Und ich muss gestehen, dass ich ja schon seit über einem Jahr mich mit dieser Serie beschäftige. Aber erst in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich die überwältigende Schönheit von diesem Kapitel erkannt und bin davon tief berührt und fasziniert. Ich möchte zwei kleine Klammerbemerkungen. Die erste ist, gemäss dem Predigtkonzept müsste ich heute auch noch über Kapitel 13 predigen. Und das werde ich nicht machen, weil es vorher überlässt. Ich werde stattdessen bis zum nächsten Sonntag eine separate Predigt dann einfach aufzeichnen und online stellen für die, die wollen. Aber ich würde gerne auch ergänzen, dass ich auch mit dem, was ich vorbereitet habe, nicht durchkommen. Und ich glaube, wir machen es so, dass wir Teile daraus machen. Teil 1, 2, 3 heute Morgen wahrscheinlich in etwa. Und dass, wenn du merkst, jetzt bin ich einfach bedient. Jetzt ist einfach gut. Vielleicht ist das jetzt schon der Fall. Dann fühle dich wirklich frei, zum rausgehen. Oder kannst du sitzen bleiben, du darfst rausgehen, einfach rausgehen. Wenn du für dich merkst, jetzt ist gut, dann müssen wir auch hier keine Show machen, dann ist gut. Und dann hast du meinen Segen zum Gehen. Und für die, die sagen, okay, entweder irgendwie der Anstand erlaubt es mir nicht, dann hast du Pech gehabt. Oder ich würde noch sein, dann machen wir einen zweiten Teil und vielleicht gibt es einen dritten Teil. Wir müssen schauen. Und vielleicht ist irgendwann dann einfach der Sport, dass ich nicht mehr mag. Und dann würde ich den selben Teil auch noch aufzeichnen. Alles klar. Gott ist so gut. Was fasziniert mich dermaßen am Kapitel 12? Er hat gesagt, es sind mehrere Sachen. Etwas davon, und das mag dich vielleicht erstaunen, etwas davon ist, dass im Kapitel 12 ganz viele Aufforderungsformen, Befehlsformen, sogenannte Imperativ drin sind. Wo der Paulus die Gemeinde in Rom auffordert zu etwas. Wieso fasziniert es mich? Weil man hat in der Gemeindelandschaft gibt's ganz viele Aufforderungen, ganz viele Vorstellungen. Oder auch deine Nachbarn oder so, die haben sicher auch ganz viele Ideen, was ein Christ alles sollte. Aber man müsste, wenn man sich sollte verhalten, müsste sein, oder? Und wenn man alles ganz sicher nicht macht, oh, was ein Christ alles nicht macht. Oh. Das ist nur eine Liste. Ich habe vor längerer Zeit schon eine Predigt gehalten, wo ich die ganze neutestamentliche Briefe durchgegangen bin und nach Imperativ gesucht habe, was es sagt. Und wir haben dort schon die sich noch daran erinnert, festgestellt, Herrschaft hinein, das ist ja ganz etwas anderes, als was man landläufig hört. Woher das kommt, weiß ich nicht so genau. Aber es könnte durchaus damit zu tun haben, dass man das nie mehr an der Bibel abgeglichen hat. Und einfach so Formen, wenn ein Christ sollte und müsste. Übernommen hat, verinnerlicht hat und gar noch geglaubt hat. Das ist ja die eigentliche Katastrophe. Und jetzt, Kapitel 12, bietet dir und mir heute Gelegenheit zum Abgleichen. Das, was wir, ich meine, wie der ganze Römerbrief, oder? Das, was wir immer geglaubt haben, das, was wir immer gemeint haben, das, was uns vielleicht sogar auch gesagt worden ist. Abgleichen mit dem, was steht. Und es gibt nichts Gesünderes, nichts Heilsameres, nichts Schöneres, ich komme nachher nochmal dazu, als genau das. Ein Abgleich haben mit Gottes Wort, weil Gottes Wort bringt immer Leben, Freiheit, Kraft, Freude, Herrlichkeit. Wenn ich es nicht nur als toten Buchstaben liest, sondern Jesus drin entdecke. Weiter fasziniert mich, dass für viele Ausleger der Römerbrief da irgendwo endet. Kapitel 12 ist Ende. Weil es jetzt praktisch wird. Und die grossen theologischen Diskussionen und Abhandlungen, die dreht sich grundsätzlich um Kapitel 1 bis 11. Manchmal noch um 13, aber sicher nicht um 12. Dabei zeigt uns Kapitel 12 gewissermaßen den Zielzustand. Woher kommt man, wenn man Kapitel 1 bis 11 erkannt hat? Gibt man sich mit Kapitel 1 bis 11 zufrieden und womöglich intellektualisiert es einfach nur, dass es um Wissen geht, dann ist man, wenn der Vergleich darf bringen, wie ein Gottesdienstbesucher, der sich über eine intellektuelle Jahrige in der Predigt freut und nachher gleich weiterlebt wie vorher und am Ende von seinem Leben erstaunt ist, wenn er vor verschlossenen Türen steht. Kapitel 12 behandelt mindestens zwei grundlegende Themen, über die auch wir uns als Leiterschaft der Gemeinde intensiv Gedanken machen, wenn ihr bereits schon am vorletzten Sonntag mitbekommen habt. Die Themen sind Gottesdienst und Gemeinde. Und wir fragen uns als Leiterschaft schon lange, das ist über zwei Jahre, was sind eigentlich Gottesdienst? Um was ist eigentlich Gemeinde? In dem Zusammenhang haben ein paar Leute auch schon gesagt, und ich nehme das gerne auf, und gesagt, irgendwie bewegt sich die Leiterschaft weg von der Gemeinde, die Leiterschaft entfernt sich. Das mag stimmen. Für all die, die stehen bleiben. Die Idee wäre natürlich, dass man der Leiterschaft folgen würde. Das würde Leiterschaft bedeuten, weil sonst gibt es nichts zu leiten. Oder wenn ich sage, das ist meine Leiterschaft, oder, würde es bedeuten, ich würde der folgen. Wenn ich der nicht folge, ist es nicht meine Leiterschaft. Kurz gefasst, auch diese Serie ist eine riesige Einladung an uns alle, in Bewegung zu kommen. Logisch, oder? Da geht es. Da haben wir es auch ein bisschen verstanden. Also, Römer 12 liefert uns zu beidem, zu Gottesdienst und zu Gemeinde, das Modell. Wie soll es aussehen, wo wir uns daran abgleichen können? Und ich gestand gern, dass als Kind und Teenager im Werkunterricht ich Modell nicht gern kann. Weil mir spätestens, aber wirklich allerspätestens, beim Vergleich von meiner Arbeit mit dem Modell vom Lehrer schmerzhaft bewusst worden ist, wie sehr meine Arbeit daneben liegt. Und mir einfach die Feinmotorik dazu fehlt. Heute habe ich noch nicht mehr Feinmotorik, aber ich finde kaum etwas spannender, das vorher schon angedeutet, als das Modell vom grössten Lehrer von allen Zeiten, Gottes Sohn, Jesus Christus, zu studieren, wie er es sich gedacht hat, wie er sich das Menschsein gedacht hat, wie er sich Beziehungen gedacht hat, wie er sich Beziehung zu Gott gedacht hat, wie er sich das Leben gedacht hat. Sein Modell zu studieren, weil sie in mir einen Hunger und eine Sehnsucht weckt nach viel mehr davon, wo nicht mehr aufhört, sondern immer stärker wird. Weil es nicht mehr um das geht, was ich mache, im Bild von der Schule oder meine Arbeit, die halt verkeilt, sondern meine Aufgabe nur noch darin besteht, Raum zu schaffen, dass er kommt und das Wesentliche tut. Vielleicht ein bisschen so wie der Zeichnungslehrer in der Oberstufe, wo meine Malerei jeweils zu Ende geführt hat. Einfach nur mit dem Unterschied, dass er, der Lehrer, das weniger aus Mitleid gemacht hat, sondern viel mehr, weil er den Anblick nicht mehr ertragen konnte. Während Gott aus reinem Erbarmen handelt. Weil er weiss, also wenn es irgendjemand weiss, dann er, dass wir Menschen gar nicht in der Lage sind, sein Werk zu tun. Die Einzigen, die einfach Mühe haben, das zu begreifen, sind wir, weil wir uns masslos überschätzen. Aber er, Gott, er handelt aus reinem Erbarmen. Und um genau das Erbarmen geht es in den ersten zwei Versen und damit kommen wir gewissermaßen zum Teil 1 von dieser Predigt. Und im Römer 12,1 heißt es, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Und da nennt Paulus den Beweggrund, die Motivation für all das, was nachher kommt. All das, was wir machen. All das, was nach mir strebt, soll, darf, eine Antwort sein auf das Erbarmen von Gott. Es ist nicht Gesetz, es ist nicht ein Zwang, es ist nicht eine Pflicht, eine Notwendigkeit, es ist auch nicht, weil es noch 7000 unerreichte Völker gibt, auch nicht, weil man sollte oder weil es noch gut wäre, sondern als Antwort auf Gottes Erbarmen. Das Erbarmen haben wir nicht verdient. Weder mit Einsatz, noch mit gutem Benehmen oder einer gepflegten Fassade. Nein, das Erbarmen von Gott ist uns unverdientermaßen geschenkt worden. Und jetzt kommt es allein auf dieser Grundlage. Vater Paulus noch weiter. In deren Übersetzung heißt es, ermahne ich euch nun. Im Grundtext heißt es einfach nur sage, aber das Sage hätte Kraft und Autorität drin. Also ermahne ich euch nun. Und dann schreibt er den Geschwistern in Rom, aber es gilt bis in unsere Zeit. Und ich wiederhole es nochmal und ich werde dann, falls es heute noch zum Teil 3 kommt, dann nochmal sagen, man kann nicht einfach in Römer 12 hineingumpen, ohne 1 bis 11 Katze haben. Man kann nicht einfach da starten, gewissermaßen, und dann bei der Ermahnung sein, ohne vorher 1 bis 11 Dimension vom Erbarmen von Gott begriffen zu haben. Wie Gott ist. Oh nein, er ist nicht der ferne, abgeneigte, zornige Gott. Ja, sein Zorn ist auf dieser Welt, wegen der ganzen Ungerechtigkeit. Wie könnte er auch nicht? Weil er ist gerecht. Aber er hat jedem gegenüber, der zu ihm umkehren will, so ein Erbarmen, wo er sich entgegenstrickt und alles tun hat, alles bereit ist. Wir müssen nur noch kommen. Wenn wir das so einigermaßen verstanden haben, nein, ich muss noch mal eine Runde trollen. Wenn wir etwas von dem erfasst haben, dass wir gerecht gesprochen sind, du und ich, wenn wir in Jesus sind und er in uns, dann sind wir gerecht. Aber wir sind nicht gerecht, weil all unsere Handlungen, all unser Denken, all unser Tun gerecht wäre. Das ist es nicht und wird es nie sein. weil wir immer noch unsere menschliche Natur haben, die wird nie Gottes Maßstab genügen. Sondern wir sind gerecht, weil wir Jesus Christus glauben. Glauben, dass er der einzige Weg ist, wie man zum Vater kommen kann. Glauben, dass es aus eigener Kraft nicht geht. Glauben, dass, wenn wir ein Feuerchen machen, es nur beißender Rauch in Gottes Augen ist. Und glauben, dass das Einzige, was wir machen können, ist, ans Licht kommen. Wo wir erkannt werden. Aber auch alle unsere Sünden, alle unsere Dunkelheit, alle unser Versagen. Und man ist von dem nicht scheut, weil man merkt, es ist der einzige Ort, wo man heilen kann und mit Gott wieder versöhnt werden. Dann und nur dann kann ich mit dem Ermahnen, dem Segen von Paulus richtig annähern. Ich vertiefe das dann weiter im Teil 3. Also, wozu ermahnt er sie? Er ermahnt sie, ich lese es noch vor, sorry, dass wir es miteinander haben. Ermahne ich nun euch auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre, das ist der vernunftgemäße, der logische Gottesdienst. Er ermahnt sie zu einem vernunftgemäßen Gottesdienst. Das heisst, wenn du je wissen willst, was ein echter Gottesdienst ist, dann findest du es da. Und da kann es durchaus sein, wenn man versteht, was der echte Gottesdienst ist, dass man dieser Versammlung hier am Sonntagmorgen gar nicht mehr mögen, Gottesdienst zu sagen. Und bitte, es geht mir nicht um den Begriff, sagen Gottesdienst so viel erwähnt, aber hauptsächlich verstehen, um was es geht. Aber dass wir dem da gar nicht mehr mögen, Gottesdienst zu sagen, weil es doch sehr weit, sehr, sehr, sehr weit weg ist von dem, was man da beschrieben findet. Was finden wir denn da? Mir fallen zwei Begriffspaare auf. Erstens Lieb und Leben. Im Grundtext einfach Lieb. Im Körper. So. Aber in der Meinung wirklich einfach mit eurem ganzen Leben. Spannend ist doch erst mal, dass es nicht einfach heisst, auch mit eurem Geist, irgendwie vergeistigt oder mit eurem Intellekt, irgendwie es langt, wenn wir es irgendwie so ein bisschen verstanden und eingeordnet haben, alles gut. Gottesdienst ist etwas total Praktisches und Gottesdienst umfasst einfach alles von mir. Lieb und Leben. Das ist alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich kann. Wenn ich da mal verweile und den Gedanken zulasse und nicht einfach weiterspringe mit Lesen, dann merke zumindest ich, vielleicht geht es dir ähnlich, dass das sehr nahe kommt. Gott will nicht meine frommen Übungen, meine milde Gaben oder meine Mitarbeit. Gott will mein alles, ganz, mich, vollständig. Wenn ich das zulasse, dann mag das auf den ersten Gedanken auch etwas schockierend sein. Dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Hupsla. Und wir haben es ja bereits schon davon gehabt, dass es doch eine Form von Religion und Frömmigkeit gibt, wo wir zwischen uns und Gott schieben und zufrieden sind mit unserer eigenen Vorstellung von ihm, wie er ist und wann er so etwas würde erwarten. Aber ihn selber lieber nicht zu nahe haben wollen. Und schon gar nicht so nahe, dass es um mich und um mein Alles, mein absolut Alles, könnte gehen. Es gibt also eine Art von Frömmigkeit, wo ich mir Gott vom Lieb halte. Und der Paulus sagt, dass Gott genau der liebt und das alles will. Wenn ich noch länger mit dem Gedanken verweile und dem nicht ausweiche, dann realisiere ich, Gott will mich. Er will mich. Er gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Nicht vielleicht wie mein Arbeitgeber oder gewisse Bekannte oder weiss ich was, wo meine Leistung langt oder mein Geld langt oder irgendeine Arbeit oder irgendein paar Worte oder so langt. Wo sich abspeisen lassen mit irgendeinem oberflächlichen Gedöns, so, mir geht's gut und gar nicht interessiert, wie ich bin, was mich bewegt. Gott will mich. Und dann geht doch ein Licht auf und ich merke, dass es genau das ist, wonach ich mich in meinem tiefsten Inneren sehe. Dass jemand mich will. Mich. Nicht wegen meiner Fähigkeiten, nicht wegen meinem Aussehen, nicht wegen meinem Unterhaltungswert. Nicht wegen dem, was ich tue. Wegen mir. Gott will mich. Was für ein Gott. Und im Angesicht vor allem im Ungenügen. Zu kurz sein, zu wenig haben. Nicht auf die Reihe bringen. Und Gott, er will mich. Und wenn ich nur noch mal kurz überlege, merke ich, der Einzige, der mich ja wirklich sieht, wie ich bin, der Einzige, der wirklich alles versagen, alle Schwachheit, alle Falschheit, alle verbogenen Motive an mir sieht, oh, da ist Gott, ich habe noch nicht alles erkannt. Und ich denke vielleicht, oh, aber neben Gott kann ich mich nicht zumuten. Aber nein, der Einzige, der mich wirklich sieht, der liebt mich so sehr, dass er sagt, ich will dich ganz. Wir lernen auch, der Einzige ist, der mich neu machen kann. Und was für eine Tragik, wenn Menschen in Kirchen ein- und ausgehen und sich Christen nennen, aber nie an einem Punkt sind, wo sie das Licht gestanden sind, sondern immer nur nebendran Rauch produziert haben, nie in das Licht gekommen sind, nie sich von Gott erkennen lassen und gesagt haben, Gott, da bin ich. In all meiner Schwachheit, in all meinem Versagen. Oh Gott. Aber so gebe ich mich dir hin, weil ich verstanden habe, du willst mich. Ich weiss zwar nicht, wieso. Wie kannst du jemanden wie mich lieben? Aber ich höre es und ich antworte darauf und sage, Gott, wenn du mich willst, oh, dann kannst du mich haben. Das ist vernunftgemäßer Gottesdienst. Und das bringt uns zum zweiten Begriffspaar. Lebendig und heilig. Oh, auch da, was haben wir für ein Gottesbild? Gott wird uns nicht wehr- und regungslos und schon gar nicht tot. Nein, Gott wird dich und mich lebendig, lebendig. Ich hatte diese Woche eine Begegnung ich bin unterwegs, schon spät dran und einfach noch schnell, wenn ich schon nicht richtig zum Mittagessen, noch schnell irgendetwas geholt, einfach, dass ich habe, bevor es wieder weitergeht. Und auf dem Weg dort habe ich das Gefühl, der Heilige Geist sagt, geh in die Kirche. Ich denke, ja, dass ich einen Moment Stille habe, also gehe rein, will Stille haben. Aber hinten in so einem Ecke, es war eine katholische Kirche, so einem Marienaltar, ich weiß nicht, wie man dem sagt, ist eine Frau am Schreien und am Machen und am Hilferufen zu der Maria an der gemachten Tür. Ich habe überhaupt keine Stille gehabt. Da denke ich, Herr, was soll das? Ich meine, ich bin für Stille da reingekommen. hat das etwas mit mir zu tun? Heiliger Geist, hast du mich für das wegen dieser Frau hier hineingeführt? Ich aber auch nicht irgendwie möchte Helfertrieb haben. Menschen brauchen nicht mich, sie brauchen Jesus. Er sagt, okay, Herr, dann sag mir es aber. Oder? Nicht, dass irgendetwas reingegangen, das gar nicht meins ist. Naja, die Frau ist dem Führer, hat sich davor einmal niedergeworfen, das heisst Altar, wie im alttestamentlichen Priesterdienst, davor niedergeworfen an den Stufen und so weiter, ist dann zurückgelaufen gekommen. Dann bin ich aufgestanden, habe sie angesprochen und gesagt, hast du ein Problem? Wahnsinn, hey, wie starten wir das Gespräch? Gell? Hat du Probleme? Gut. Anyway, was ich will sagen ist, wir haben es von lebendig und heilig. Die Frau die hat wirklich logisch, wie also verständlich, wie ein Hagel voll Probleme ohne Ende gehabt. Wo sich auch nicht einfach so auf die Schnelle lösen lässt. Aber das Ende von der Geschichte, auf jeden Fall, sie zulässt, dass sie für sie beten und einfach können zusprechen können, hey, weißt du, Jesus kann dich neu machen. Jesus kann dich lebendig machen. Weil er das Leben ist. Und als das wird er uns haben, als lebendig und heilig. Während der Feind doch nur kommt, oder, zum Stellen und Töten, wird Gott uns lebendig. Quietsch lebendig. Und wenn die Bibel lebendig sagt, dann meint sie auch nicht einfach so den, weißt du, der trügerische Schein so ein bisschen von so einem Bling-Bling da sein mit schicken Auto und Klamotten und allem anderen Äußerlichen, was die Welt so zu bieten hat. Sondern Leben, wo überfließt, so richtig einfach voll, unabhängig von den Umständen. Ich glaube, es ist ja kein Zufall, ganz sicher nicht, dass der Paulus hier lebendig mit heilig kombiniert. Die zwei gehören zusammen. Heiligkeit und Lebendigkeit. Wir haben schon gesagt, dass heilig bedeutet abgesondert. Also nicht heute haben wir es gesagt, falls du bleibst, es passt. Nein, aber wie früher predigte, dass heilig abgesondert bedeutet. Nicht vermischt mit dem Rest, nicht vermischt mit allem anderen. Separat. Heilig. Und das ist verständlich, dass die Welt sich schwer damit tut, heilig mit lebendig zu verbinden. Weil ihre Form ja von Lebendigkeit meint letztlich nur ausgelebtes Begehren. Aber echtes Leben, wirkliches Leben, das entspringt Heiligkeit. Natürlich, Gott ist heilig, von ihm kommt alles Leben. Heiligkeit, ausgesondert sein für Gott, dort ins Leben. Und vielleicht gerade an die Jungen, die heute da sind. Oder? Euch wird vorgemacht, dass man irgendwie leben kann und damit davon kommt. Und die Jungen, ja, sieht es also aus. Aber lasst euch nicht täuschen. Wir können den Weg wählen, aber nicht die Konsequenzen, die es hat. Und wir werden ernten, was wir gesagt haben. Der Weg, den wir wählen, wird an ein bestimmtes Ziel führen. Und es gibt nur einen Weg, und zur Lebendigkeit führt. Wenn wir abgesondert für Gott leben, heilig. Das führt uns zurück zum Begriff vom Gottesdienst. Der wahre, vernunftgemäßige Gottesdienst. Das ist keine Veranstaltung am Sonntag. Oder so ist es irgendwann. Überhaupt keine Veranstaltung. Gottesdienst ist ein Lebensstil. Lifestyle. Oder damit auch logischerweise Gottes Reich ausbreitet. Gottesdienst ist ein Lebensstil und Opfer. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre, vernünftige Gottesdienst. Opfer bedeutet, dass Gottesdienst nicht gratis ist. Und ob es davon gehört, im Bericht, wo es Heidi weitergegeben hat, aus Gaza. Gottesdienst ist nicht gratis. Es geht um die vollständige Hingabe, wo einem zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten, buchstäblich alles kann kosten. Wirklich Leib und Leben kann kosten. Die Zeiten hat es auch in diesem Land gegeben. die Täufer umgebracht worden sind. Und da merken wir, dass Gottesdienst nur dann funktioniert, wenn ich so platt sagen darf, wenn man zuvor erkannt hat, dass Jesus jeden Preis wert ist. Und mich erinnert das Buch von Nick Ripken. Er ist, früher hat man gesagt Missionär, heute sagt man einfach Arbeiter. Weil die machen grundsätzlich das Gleiche wie wir auch. Sie haben nicht einfach nur sie haben den Auftrag und wir kennen. In Somalia gsi. Wahrscheinlich eines der schlimmsten Länder auf der Welt. Und wenn jemand nur schon eine Bibel bekommen hat, ist die Wahrscheinlichkeit höchst, dass er nur noch ein paar Tage gelebt hat. Wegen verschossen worden ist. Und so hat es auch erlebt. Menschen, die zum Glauben kamen, sind relativ schnell verschossen worden. Und er hat ihn in eine totale Krise hineingeführt, weil er gemerkt hat, das können sie, wenn ich gewissermaßen als Arbeiter Menschen darin anleiten darf, oder, dass sie zum Glauben kommen, aber das zu nichts anderem führt, dass sie Wochen später tot sind. Und in dem hat er gerungen. Und Jesus hat ihm vorgestellt, bin ich es wert? Die Frage geht auch an uns. Und ich frage, kennst du Jesus so? Auf dieser Bühne ist vor vielen Jahren David Lazarus gestanden und gesagt, wenn du nichts hast, wofür es sich lohnt, zu sterben, dann hast du ja nichts, wofür es sich lohnt, zu leben. Kennst du Jesus so? Oder kennst du ihn nur als lästigen Forderer, der im Gegenzug eigentlich recht wenig bringt? Oder als Wunscherfüller, der nützlich ist? Ich verhalte mich schön brav verhalten und er erfüllt meine Wünsche. Das eine oder andere ist genau gleich. Schlimm, nicht genügend. Wenn du Jesus nur als Wunscherfüller oder als lästigen Forderer kennst, dann ist es höchste Zeit, dich aufzumachen und Jesus wirklich kennenzulernen. Wir kommen zu Teil 1b. Wenn jemand merkt, ich bin bedient, das Zeitmanagement ist komplett außer Rand und Band. Teil 1b, nämlich der zweite Vers. Für die, die mitrechnen, sind 21 Vers im Total. 12,2, jetzt setzt der Paulus etwas Zweites oben drauf. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Da haben wir wieder den Gedanken, es gibt einen Weg, es gibt ein Ziel. Du kannst den Weg selber wählen, aber nur einer führt zum Ziel. Weil der Vers jetzt, Römer 12,2, sehr unterschiedlich übersetzt wird, habe ich hier eine Übersicht über die verschiedenen Übersetzungen. Die einen sagen, gehen wir nochmal schnell zurück, oder? Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Ah, super, habe ich ja da. Gleicht euch nicht dieser Welt an, seid nicht gleichförmig, habt nicht die gleiche Form. He? So ein bisschen wie beim Guetzli ausstechen, einfach nur ein Sternchen machen, wie wäre es mit etwas anderem. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Krass, wie unterschiedlich. Der gleiche Vers. Aber ich glaube, wenn wir alles dann nehmen, haben wir dann etwa so ein Bild davon, was er hat wollen sagen. Und jetzt die Frage, wir sind ja im Aktiv. Excuse. Wie und wodurch gleicht man sich dieser Welt an? Oder wenn du lieber einen anderen von diesen Texten nehmen willst. Überleg dir das für dich einen Moment lang. Und jetzt duscht ihr euch kurz das Wort zu sitzen, so wie ihr gerade sitzt, einfach dazu aus. Wie, wodurch gleicht man sich der Welt an? Wie passiert das? Durch was geschieht das? Gut. Einfach ein paar Stimmen. Was haben ihr herausgefunden? Rufen rein und ich wiederhole es dann für... nein, ich muss nicht mehr wiederholen, wir haben ein Raumding, genau. Also, was haben ihr herausgefunden? Dann bist du Teil 1 bis 9 nicht da gewesen. Okay, jemand, der schon länger da ist. Wie geschieht es? Wodurch? Wie schaust du, was in der Welt ist?
Dann ist adaptieren, was um mich herum
ist. Ich habe gelernt, dass man einen nicht lesen kann, wenn ich schreibe. Indem ich mich anpasse an das, wenn ich um mich herum sehe. Das ist ja gerade für junge Menschen, weil sie sagen, ja, aber alle anderen machen ja auch. Ja, klar, aber die sind auf einem komplett anderen Weg. Die haben ein ganz anderes Ziel. Es gibt Himmel und Hölle. Und die liegen nicht nebeneinander. Okay? Andere Sache? Ja, die Richtung von dieser Welt.
Es läuft vielfach unbewusst und automatisch an. Zielvorstellung.
Das ist sozusagen dann die Lösung, gell? Genau. Halleluja. Und dort, wo zum Beispiel das nicht geschieht, ja. Das heisst passiv mitschwimmen. Und da ist, ich sage jetzt einfach schlicht, fehlende Zeit. Und es geht eben nicht nur um Zeit, sondern es geht um den Herzabgleich, um die Synchronisation, oder? Lustprinzip. Genau.
Aber Heilung suchen.
Ja. Und dann noch Heilung wo suchen? Genau. Genau. Und nach einig bei den Menschen suchen, passen wir das komplette ihre Werte an, oder? Ja.
Sich nicht mitreißen von dem momentanen Zeitgeist, von der Angst, von der Orientierungslosigkeit, von der Depression, irgendwie da drüber zu kommen.
Genau.
Sind für Gerechtigkeit wichtig, ist, was alle sagen.
Ja. Und mit dem Anständigen ja auch anpasst, oder? Genau, nicht wollen auffallen, nicht wollen gegen den Strom schwimmen, nicht wollen gemobbt werden, nicht wollen irgendwo aus dem Rahmen fallen, genau. Ja. Ja. Genau. Danke vielmals. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Und ich komme nochmal auf das zurück, was auch genannt worden ist. Es passiert unbewusst und automatisch und es passiert passiv. Es ist eigentlich wie so ein Mitschwimmen. Und wenn wir nichts dagegen machen, dann gehen wir einfach mit dem mit. Und ich glaube, das ist das Hauptthema. Oder? Es geht nicht darum, oh, das sind die ganz grossen, die ganz schlimmen Sachen. Ich glaube, es war John Piper, der es im Buch gesagt hat. Es geht nicht einmal die grossen, die krassen, die schweren Sünden, insofern es die überhaupt so gibt, aber für Menschen, die so denken, oder? Es ist gar nicht so irgendwie so, boah, irgendwie Pornos, wo man schaut, obwohl es genug Leute gibt, die das schauen und ja, Jesus kann es und will uns frei machen davon. Aber es geht gar nicht so um den Boom, sondern um die ständige Berieselung, oder? Mit, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, mit Erotik und Lust in aller Werbung, in allem, was ständig antönt und reingebracht wird und so weiter. Es ist eine Dauerberieselung. Und klar, man kann sich jetzt überlegen, über welche Medien kommt das in mein Leben hinein, also auf welchen Wegen, was sind Transportgüter, auf welchen Vehikel kommt das in mein Leben hinein. Und da habe ich, das ergibt doch dann gewissermaßen eine Richtung, oder? Wenn man sagt, okay, was bedeutet Gottesdienst? Der erste Vers haben wir gehört, im zweiten, was der Paulus explizit macht und sagt, Gottesdienst bedeutet, richtet euch nicht nach dem Maßstab von dieser Welt. Schwimmet nicht passiv mit. Leistet innerlich Widerstand. Stärket euer Geist. Weil ja, der Zeitgeist ist ein Geist. Habt keine Angst vor Verfolgung, dass sie euch mobben, ausschliessen, euch auslachen. Richtet euch nicht nach dem Maßstab der Welt und überlegt euch, mit welchem Vehikel, mit welchem Medium, ob es soziale Medium, also Social Media, ob es Netflix, ob es was auch immer, wo sind deine Kanäle mit den Leuten, wo du zusammenhängst? Und dann überleg dir, wie viel davon magst du von leiden, damit du nicht in die Maßstäbe dieser Welt kommst. Und zumal ihre Ziele deine Ziele werden. Ist das einfach? Nein. Richtet euch also nicht nach dem Maßstab der Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch umgestalten. Und Achtung, so wichtig, lasst wieder. Gebt Gott Raum, er wird es machen und er kann es machen. Lasst die Art und Weise, wie er denkt. Von wem? Von Gott. Erneuern. Und lasst euch selber als Ganzes wieder umgestaltet. Es gibt so viel dazu zu sagen, ein Punkt nur. Offensichtlich fängt es mit meinem Denken an. Offensichtlich muss ich aufpassen, Gottesdienste damit zu tun, weil ich Gedanken nicht zulasse. Und dann, und wir haben das schon gesagt, oder? Es ist nicht... Menschen von dieser Welt sind unter der Sklaverei der Sünde. Die haben keinen freien Willen. Sondern erst, wenn ich befreit werde, von der Macht der Sünde, erst dann kann ich entscheiden, erst dann kann ich eine Wahl treffen. Und da finden wir da wieder, so dass ihr prüfen könnt. Erst jetzt können wir prüfen. Wir sind aber noch nicht einfach automatisiert. Oh, ich bin jetzt Christ und logisch. Darum bin ich jetzt nur noch ein guter Mensch. Ich mache nichts mehr falsch. Und wir alle sind nur noch gute Menschen. Und er predigt am Sonntag und so, das braucht es eigentlich gar nicht, weil wir sind schon gut, oder? Du hast es sehr schön gesagt, du bist schon dort, wir vielleicht noch nicht. Aber nein. Der Paulus sagt, so dass ihr prüfen könnt. Wieso muss ich prüfen? Weil es eine Entscheidung gibt. Täglich. Jeden Moment. Es gibt eine Entscheidung. Prüfen können, ob etwas Gottes Willen ist. Und dann geht es nicht mehr nach dem Muster. Oh Marcel, der Film, darf der in Christ eigentlich schauen? Prüfen, ob etwas Gottes Willen ist. Bringt sie näher ans Ziel oder nicht? Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Jesus, wir fangen an zu verstehen, was Gottesdienst ist. Und ich bitte dich, hilf uns, gerade in dieser Woche, jetzt angefangen, dass wir einen Gottesdienst haben können, der dir wohlgefällig ist, der logisch ist, vernunftgemäß ist, weil er einfach unseren ganzen Lebensstil erfasst. Und ich segne euch mit Kraft, mit Mut und insbesondere auch Erkenntnis, dass der Heilige Geist euch zeigt, wo das schon Gottesdienst stattfindet in eurem Leben, wo noch mehr davon möchte und von was er weniger davon möchte. Und dass ihr den Mut und Kraft habt, das zu machen, mutig zu tun, was euch der Geist zeigt, sodass das Mass von Gottesdienst in eurem Leben zunimmt und euer Leben mehr und mehr zu einem Gottesdienst wird, zu einem Gott wohlgefälligen, lebendigen, heiligen Opfer. In Jesu Namen. Amen.